Der Lincoln-Tunnel ist ziemlich furchteinflößend, besonders jetzt zur Hauptverkehrszeit. Ich bin ein Glied von vielen in einer endlosen Kette von Fahrern, die ihre Autos durch eine Gashöhle aus 100%igem Kohlenmonoxid steuern. Tunnelarbeiter laufen die Gehwege entlang der Mauern ab. Sie wollen wohl sicherstellen, dass kein Auto die Geschwindigkeit von 3 Meilen pro Stunde überschreitet. Ihre Lungen haben wahrscheinlich eine Lebenserwartung von 1,5 Stunden. Um uns alle herum befinden sich Tausende von Tonnen Dreck und Wasser, die nur einen Spalt suchen, durch den sie hereinbrechen können. Normalerweise versuche ich, diesen Tunnel zu umfahren. Er ist eine der 3 wichtigsten Verbindungsstraßen zwischen New York City und Northern Jersey, wo ich zu Hause bin. Ich fahre lieber über die George Washington Bridge, wo es jede Menge Sauerstoff gibt und ich nicht das Gefühl habe, durch ein riesiges CT-Gerät zu fahren. Eigentlich komme ich nämlich gar nicht so oft nach New York und wenn, dann selten während der Hauptverkehrszeiten. Aber ich musste in der rechtswissenschaftlichen Bibliothek der New York University noch für einen Berufungsfall, den ich übernommen habe, recherchieren und da ich davor den ganzen Tag im Gericht festgesessen hatte, hab ich jetzt eben den Salat. Es gibt 2 Möglichkeiten. Ich kann über meinen drohenden Tod durch Ersticken unter all diesem Schlamm und Wasser nachsinnen, mit dem Wissen, dass sich meine Lieben für immer fragen werden, ob sich meine letzte Ruhestätte in New York oder New Jersey befindet. Oder ich kann über den Fall und über meine Strategie nachdenken, falls das Berufungsgericht unsere Klage zurückweist. Ich entscheide mich für den Fall, aber die Entscheidung fällt ziemlich knapp aus. Mein Mandant sitzt in der Todeszelle und heißt Willie Miller, ein 28-jähriger Afroamerikaner, der für schuldig befunden wurde, eine junge Frau namens Denise McGregor im Hinterhof einer Bar in Teaneck, New Jersey, in der er arbeitete, ermordet zu haben. Mein Vater, Nelson Carpenter, hatte vor 7 Jahren in dem Fall als Staatsanwalt die Anklage vertreten. Ironischerweise trägt auch mein Vater die Schuld daran, dass ich den Fall jetzt übernommen habe. Ich erinnere mich an den Tag vor jetzt fast genau 2 Jahren, als ich zu Hause im Fernsehen das Spiel der Giants gegen die Redskins verfolgt habe. Es war an einem bitterkalten, windigen Sonntag im Dezember, einem Tag, an dem Pässe schwierig zu spielen waren, so dass beide Teams versuchten, den Ball mit langen Sprints am Gegner vorbeizuspielen. Mein Vater war vorbeigekommen, um sich das Spiel mit mir anzuschauen. Er war noch nie ein großer Football-Fan gewesen und meine Begeisterung für die Giants hatte ich mit Sicherheit woanders her. Aber seit meine Mutter vor 1 Jahr gestorben war, hatte er mir mit wachsender Regelmäßigkeit bei den Spielen vor dem Fernseher Gesellschaft geleistet. Ich glaube nicht, dass er Football jetzt besser fand, sondern dass er einfach die Einsamkeit noch weniger mochte. Es muss in der Halbzeit gewesen sein, als er das Thema ansprach, denn während des Spiels hätte ich ihn niemals gehört. »Erinnerst du dich an den Fall Willie Miller?« fragte er. Und ob ich mich erinnerte. Mein Vater hatte die Todesstrafe verlangt und bekommen. Sowas vergaß ich mit Sicherheit nicht so schnell. »Klar, was ist damit?« Er erzählte mir, er habe kürzlich eine Information erhalten. Wie er sie bekommen hatte oder was genau für eine Information das war, wollte er mir nicht sagen. Doch er habe erfahren, dass eine Geschworene bei der Befragung, die vor Beginn der eigentlichen Verhandlung zur Auswahl der potenziellen Geschworenen durchgeführt wird, gelogen hätte. Dabei handle es sich um eine bedeutsame Lüge, die zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens führen könne, wenn das Gericht davon Kenntnis erhielte. Er wusste nicht, was er mit diesem Wissen tun sollte, denn wenn er die Einzelheiten verriete, würde er vertrauliche Informationen weitergeben. Aber als Vertreter der Gerichtsbarkeit fühle er sich nicht wohl bei dem Gedanken, diese Tatsachen zu verheimlichen, da Willie Miller ein Recht auf die Wahrheit habe. Was hältst du von der Idee, ihn in der Berufung zu vertreten? Ich? Sicher hatte ich den Mund voller Kartoffelchips und so hörte es sich wohl eher wie »hm« an. Ja, du könntest einen Detektiv darauf ansetzen und die Fakten herausfinden, ohne dass ich dir alles erzählen muss, und dann gehst du vors Berufungsgericht. Soweit ich mich daran erinnerte, war es ein klarer Fall. Willie Miller war, selbst durch meine Brille des skeptischen Verteidigers gesehen, ein Mörder. Ich hatte nicht vor, mich auf eine Berufung aufgrund einer formalen Spitzfindigkeit einzulassen. Und wenn ich damit durchkam, dann müsste ich einen Prozess durchstehen, den ich verlieren würde. Nein, danke. Es wäre mir wichtig. Da war er, der Satz, für den es keine Verteidigung gab. Wenn man in meiner Familie jemanden um einen Gefallen bat, dann wurde es toleriert, wenn man Nein sagte. Aber sobald der Bittsteller betonte, dass es ihm wichtig sei, wurde eine Grenze überschritten und die Bitte wurde zu einem unausweichlichen Befehl. Wir nahmen solche Worte nicht unbedacht in den Mund, und daher waren sie von außerordentlichem Gewicht. »Dann mache ich es. Du hast keine Chance, das weißt du.« Ich lachte. »Warum zum Teufel? Ist es dir dann so wichtig, dass ich mich in den Sumpf begebe?« So nannten wir die Fälle, die sich ewig hinzogen und die keine oder eine nur geringe Aussicht auf einen Sieg boten. Weil der Mann in der Todeszelle sitzt. Die Giants übernahmen den Kickoff der zweiten Halbzeit, die Redskins rannten der Länge nach über das Spielfeld einem Touchdown entgegen und ich hatte einen Fall am Hals, wegen dem ich jetzt vielleicht für immer im Lincoln-Tunnel festsitze. Aber nein, plötzlich, ohne jegliche Vorwarnung, darf ich dank eines Geschwindigkeitsrausches der Autos vor mir mein Gaspedal durchtreten, bis ich fast 5 Meilen pro Stunde fahre. Bei diesem Tempo besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass ich es noch rechtzeitig nach Hause schaffe, um morgen früh ins Gericht fahren zu können.